Aktion Mähfreier Mai. Warum sollte man den Rasenmäher noch in der Garage stehen lassen? Windräder bauen und Greifvögel zuverlässig schützen. Kann Kameratechnik Vogelschlag verhindern? Homosexuell und in der Landwirtschaft. Welche Erfahrungen machen ein Landwirt und seine Familie? Antworten auf diese Fragen gibt es in der nächsten knappen halben Stunde hier bei BR24 aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Fenske. Rettet die Bienen. Dieser Slogan ist auch in diesen Tagen wieder aktuell. Denn eine Seuche, die ganze Bienenvölker dahinraffen kann, tritt in Bayern gerade wieder auf. Die amerikanische Faulbrut. Zuletzt wurde ein Befall in Rosenheim entdeckt. Was das für betroffene Imker und ihre Völker bedeutet, erklärt Rebecca Reinhardt.
Ein Bienenstand in der Nähe von Rosenheim. Hier ist es passiert. Die amerikanische Faulbrut hat die Bienenvölker von Imker Christian Fischer befallen. Entdeckt hat er die Seuche rein zufällig. Eigentlich hatte er Ableger seiner Bienenvölker verkaufen wollen. Dafür braucht es ein Gesundheitszeugnis. Bei der dafür notwendigen Kontrolle wurde auch auf Faulbrut getestet. Und dann kam der Schock. Ein positives Testergebnis.
Also das erste Gefühl war, ja, das wird schon hoffentlich nicht so schlimm sein, weil wir haben insgesamt 12 Völker beprobt in 2 Sammelproben und mussten dann natürlich weiter schauen, wie ist der Befall genau. Das heißt, jetzt wurde jedes einzelne Volk beprobt und dabei hat sich dann herausgestellt, dass 30 von 40 Völkern mit Sporen befallen sind.
Was Christian Fischer passiert ist, ist so etwas wie der Super-GAU für alle Imker. Denn die meldepflichtige Seuche kann ein ganzes Volk zerstören und ist für Bienen hoch ansteckend. Menschen können die dafür verantwortlichen Bakterien übertragen. Um den Bienenstand im Rosenheimer Stadtteil Egarten herum hat das Veterinäramt einen Sperrbezirk von 1 Kilometer Radius gezogen. Darin müssen alle Bienenvölker amtlich kontrolliert werden. Solange keine Entwarnung gilt, dürfen keine Bienen oder Materialien das Sperrgebiet verlassen oder eintreten. Auch in der Landeshauptstadt München gibt es derzeit einen solchen Sperrbezirk. Vor 3 Wochen erst hat es hier einen Ausbruch der amerikanischen Faulbrut gegeben. Die Bienenvölker von Imker Mohammed Rehan stehen weniger als 1 Kilometer vom Ausbruchsort entfernt.
Ich habe eine große Angst bekommen, natürlich um die Bienen. Und dann bin ich schnell zu Bienenstöcker gekommen. Ich habe alle meinen Bienen untersucht und Gott sei Dank habe ich keine Spur von der amerikanischen Faulbrut.
Mohammed Rehan achtet besonders auf den Geruch.
Zuerst muss der Imker immer die Wabe riechen. Wenn es ist, stinkt nicht, das heißt alles in Ordnung zuerst. Und dann, wenn das Verdeckung von Brutnest, es ist so ein bisschen nach oben geht, so wie man hier sieht. Das heißt, die Bienen haben keine Spur von amerikanischer Faulbrut.
In jedem Jahr zählt das Bieneninstitut an der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim Ausbrüche der Faulbrut in Bayern. Der in Rosenheim bei Imker Christian Fischer war der 5. in diesem Jahr. Institutsleiter Stefan Berg.
Ganz grundsätzlich kann jeden die Faulbrut treffen. Also es geht jetzt nicht darum, dass das irgendwie eine besonders schlamperte Imkerei wäre oder sowas, weil es Austausch zwischen den Bienenvölkern gibt einfach in der Fläche. Und wenn ein krankes Volk in der Nähe ist, dann kann das andere Völker anstecken.
Genau das gilt es nun in Rosenheim zu verhindern. Der Sperrbezirk bleibt bis auf Weiteres bestehen. Bisher jedenfalls scheinen sich keine Bienen bei den Völkern von Christian Fischer angesteckt zu haben. Für ihn gilt es jetzt, die Völker zu retten. Leicht ist das allerdings nicht.
Das, was für uns Imker das Belastende ist, ist der Aufwand, der getrieben wird, um die Völker zu sanieren. Wir müssen die erwachsenen Bienen von der Brut und vom Futter trennen. Wir müssen die Beuten mit dem Flammenwerfer ausflammen. Ja, Plastikbeuten müssen in kochender Natronlauge 5 Minuten desinfiziert werden, dass wir wirklich saubere Bienenwohnungen wieder haben. Dort kommen die Bienen hinein mit neuen Rähmchen, mit neuen Mittelwänden und müssen sich dann wieder neue Waben bauen, die dann hoffentlich sauber sind.
Auch den Honig der befallenen Völker will Christian Fischer retten. Am Wochenende will er ihn aus dem Bienenstock entnehmen und schleudern. Denn für Menschen ist die amerikanische Faulbrut absolut unbedenklich. Es sei nur wichtig, dass Verbrauchende benutzte Honiggläser auswaschen, bevor sie im Müll landen. Finden Bienen nämlich kontaminierte Reste, könnten sie sich erneut infizieren.
Für Bienen und andere Insekten kann auch jeder Gartenbesitzer etwas tun. Und das ist sogar manchmal ganz einfach. Sich entspannt im Gartenstuhl zurücklehnen und nach dem feuchten Maiwetter dem Gras beim Wachsen zuschauen. Zumindest, wenn es nach der Aktion Mähfreier Mai geht. Einen knappen Monat lang soll man demnach mit dem Rasenmähen noch warten, zum Schutz der Natur. Joanna Turo hat für uns nachgeforscht, was das bringt und was man sonst noch tun kann, um seinen Garten zu einem kleinen Artenparadies zu machen.
Nach englischem Rasen sieht der Garten von Christoph Lang aus Grafing bei München nicht aus. Die Wiese ist nicht gemäht, an einigen Stellen wachsen wilde Büsche und Laub liegt auch herum. Dafür gab es auch schon den einen oder anderen kritischen Kommentar der Nachbarn.
Wollte da gar nicht mehr Rasen mähen?
Deshalb hat er sich ein Schild besorgt. Dieser Garten ist nicht unordentlich, sondern Lebensraum für Insekten und Vögel. Sein Nachbar Sepp Biesenberger hat das Schild mitentworfen. Er ist Vorsitzender der Ebersberger Kreisgruppe des Bund Naturschutzes. Das Ziel, weniger schick gepflegte Gärten, dafür mehr Lebensraum für alle.
Ja, die sind deshalb so wichtig, weil sonst ja jede freie Fläche von der Landwirtschaft genutzt wird. Und deswegen sind die Privatgärten so wichtig.
In Deutschland gibt es Schätzungen zufolge etwa 17 Millionen Gärten. Viel potenzieller Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Für die geht es teilweise nicht weniger als um die gesamte Existenz. Über 7000 Tierarten gelten in Deutschland als gefährdet oder sind vom Aussterben bedroht. Und da sind die bedrohten Pflanzenarten noch nicht mal mit drin. In Privatgärten können sich zumindest ein paar dieser Pflanzen- und Tierarten wieder erholen, zum Beispiel Schmetterlinge, Wildkräuter oder Wildbienen. Dafür müssen die Gärten aber entsprechend gestaltet werden. Der Mähfreie Mai kann tatsächlich einen Beitrag leisten.
Mähfasten könnte man auch fast sagen, ja. Macht total Sinn, weil die Pflanzen aufwachsen und sich entwickeln, ja. Und wenn ich denen keine Chance gebe und wenn ich die gleich wieder abmähe, ja, dann ist Tabula rasa.
Und auch in den anderen Monaten empfiehlt Sepp Biesenberger, die Rasenmäher am Samstag öfter mal im Keller stehen zu lassen. Er mit seiner Wiese zweimal im Jahr. Das erste Mal im Juni, das zweite Mal im Herbst. Das sei bereits ein wichtiger Beitrag für einen naturfreundlichen Garten. Daneben gibt es aber auch andere Tipps, wie Lücken im Zaun, damit ein Igel durchkommt zum Beispiel.
Wenn der Nachbarsgarten so ausschaut und der übernächste auch so, dann entsteht positiver Nachahmereffekt. Und das können wir jetzt hier bei den Nachbarn schon feststellen. Wenn wir jetzt hier rumgehen würden, finden wir bestimmt schon 5 oder 6 Gärten, also wo der Rasenmäher häufiger schweigt als klingt.
Und das freut nicht nur die Tiere und Pflanzen, sondern auch Nachbarn, die eine ruhige Zeit auf der Terrasse verbringen wollen.
Es ist ein Pilotprojekt, einer der größten Solarparks in Bayern, in Bundorf, in Unterfranken. Das Besondere daran, seit kurzem wird aus dem Sonnenstrom Wärme erzeugt, die dann in der Gemeinde für warmes Wasser und Heizwärme sorgt. Während es in anderen Regionen Bayerns immer mal wieder zur Entscheidung gegen Solarparks kommt, war das in Bundorf kein Thema. Dazu spreche ich mit Valentin Beige, der sich das Projekt angeschaut hat. Valentin, warum ist das in Bundorf so geräuschlos über die Bühne gegangen? Es handelt sich ja wirklich um einen großen Solarpark.
Also der Solarpark in Bundorf, der liegt einfach gut. Zwar auf einem Hügel, aber da versteckt in der Senke. Die vielen, vielen Solarzellen, der Park ist ja 130 Hektar groß, die sind also vom Ort aus so gut wie nicht zu sehen. Und was die Akzeptanz im Ort auch noch erhöht hat, was die Menschen in Bundorf auch gut finden. Der ganze Ort profitiert inzwischen vom Solarpark, sagt Bürgermeister Hubert Endres.
Weil eben durch den Bau vom Solarpark auch Projekte in der Gemeinde Bundorf entstanden sind, wie E-Ladesäulen, wie eben das Nahwärmenetz oder auch Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden. Da hat jeder Bürger was davon.
Ja, und einige haben jetzt eben Wärme in ihren Häusern.
In Bundorf ist ein Nahwärmenetz gebaut worden. Wie viele Haushalte haben sich denn da schon anschließen lassen?
Ja, das sind jetzt momentan nur um die 30 Haushalte, die sich angeschlossen haben. Bei insgesamt 460 Haushalten in Bundorf sind das nicht mal 10%. Familie Schilling aber, die haben es gemacht. Die haben bislang mit Öl geheizt. Der Umstieg auf die Nahwärme, das war für Thorsten Schilling vor allem eine Kostenfrage.
Mich haben auch wirklich die explodierenden Heizölpreise nachdenklich gemacht, weil zu dem Zeitpunkt, wo das dann angeboten worden ist, war es ungefähr der Liter Heizöl bei zwischen 1,50 und 1,70. Und meine Frau und ich haben dann einfach nur überlegt, was haben wir für Alternativen.
Die Schillings, die haben dann ihre Ölheizung und den großen Tank rausreißen lassen. Und da kommen jetzt einfach nur noch 2 Rohre aus dem Boden. Und die liefern Nahwärme aus dem Dorf, erzeugt mit Solarstrom, erneuerbar also. Und zusammen mit dem eigenen Photovoltaik auf dem Dach sind die Schillings damit fast energieautark. Und für alle, die in Bundorf noch nicht angeschlossen sind, Ich kann mir gut vorstellen, dass sich in Bundorf bald mehr umentscheiden für die Wärme aus dem eigenen Netz. Das Nahwärmenetz dort hätte jedenfalls noch Platz für ein paar mehr Haushalte.
In Bundorf in den Haßbergen ist das Projekt über eine Bürgerenergiegenossenschaft finanziert worden. Menschen aus ganz Bayern sind daran beteiligt. Vielen Dank, Valentin. Noch mehr Solaranlagen wie in Bundorf wären notwendig. Aber dazu auch Windräder, sonst sind die Klimaschutzziele in Bayern nicht zu schaffen. Aber noch immer gibt es Vorbehalte, auch im Hinblick auf die Natur. Windräder könnten sogenannte windkraftsensible Vögel töten. Bei der Genehmigung spielt der Natur- und Artenschutz aber eine wichtige Rolle. Vorab muss geprüft werden, ob Vögel in Gefahr sein könnten. 3 neue Windräder sind vor kurzem in einem Waldgebiet zwischen Fuchstal und Denklingen im Landkreis Landsberg errichtet worden. Dass sie genehmigt wurden, ist aber an eine Auflage geknüpft. Rotmilane sollen vor möglichen Zusammenstößen geschützt werden. Wie kann das gehen? Kilian Weixler und sein Kollege Daniel Honold haben eine ungewöhnliche Aufgabe. Über den Baumwipfeln in knapp 40 Meter Höhe stehen sie auf einer Art Baugerüst und beobachten, ob sich Vögel den neu errichteten Windrädern nähern. Heute ist erst einmal stundenlang kaum ein Vogel unterwegs. Doch dann taucht ein für Laien kaum zu erkennender kleiner schwarzer Punkt am Himmel auf.
Da hinten kreist jetzt ein Rotmilan auf, niedrig über den Fichten.
Einmal pro Woche sind die Ornithologen hier zwischen März und September unterwegs, um die Flüge von geschützten Greifvögeln zu dokumentieren. Dazu nutzen sie einen Laser-Rangefinder, eine Art Fernglas, das Großvögel anpeilen und deren exakte Position im Raum bestimmen kann. Die Ornithologen können damit genaue Flugrouten erfassen.
Deutschland hat ja relativ hohe Verantwortung für den Erhalt vom Rotmilan, weil ein großer Teil der Weltpopulation in Deutschland vorkommt.
Die streng geschützten Greifvögel halten sich aber nicht hauptsächlich im Wald auf.
Also Rotmilane sind ja eigentlich vorwiegend im Offenland und da hauptsächlich nach Nahrung. Die Brutplätze sind meistens in Waldrandnähe oder in kleine Waldparzellen oder auch Einzelgehölze. So direkt mitten im Innern von großen Waldgebieten sind eigentlich in der Regel keine Brutplätze. Und solche Bereiche halten sich aber trotzdem hin und wieder auf, überfliegen die Bereiche oder wechseln halt von der einen Seite vom Wald auf die andere Seite ins Offenland und durchfliegen solche Bereiche schon regelmäßig. Aber die Kernbereiche beim Rotmilan liegen im Offenland, also in der offenen Kulturlandschaft, wenn man so will.
Der Rotmilan, den die beiden Ornithologen gerade gesichtet haben, nähert sich.
Jetzt quert er einmal komplett den Windpark.
Heute werden die Windräder gewartet und drehen sich nicht. Fliegt ein Rotmilan in einen kritischen Bereich um das Windrad, so wie jetzt gerade, soll demnächst das Windrad kurz automatisch abgeschaltet werden. Die beiden Ornithologen erfassen die Vögel im Rahmen eines Forschungsprojekts, das überprüfen soll, ob die neue Technik auch zuverlässig ist. Kilian Weixler.
Das ist halt einfach für das Projekt, für diese Fragestellung ein interessanter Flug, weil man dann halt genau sieht, haben die Systeme vielleicht eine Abschaltung initiiert und was ist der Abgleich mit unserer Beobachtung. Und das ist das Interessante jetzt halt an diesem Flug und für solche Flüge machen wir quasi unsere Beobachtungen.
Ausschau nach den Vögeln hält hier nämlich noch jemand, das Kamerasystem Identiflight. Auf einem 40 Meter hohen Turm ist es installiert, in der Nähe der Windräder. Es besteht aus 8 Weitwinkelkameras und obendrauf eine Stereokamera. Wissenschaftlerin Cynthia Tobisch von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.
In dem Moment, wenn die Weitwinkelkamera eine Flugbewegung detektiert, dann kann die Stereokamera auf diesen Vogel zoomen und ihn verfolgen. Das heißt, sie speichert dann jede Sekunde einen Datenpunkt mit den Koordinaten und der Höhe, sodass ich nachvollziehen kann, wo genau ist der Vogel langgeflogen. Und im System steckt auch eine KI drin, die Vögel zu einem gewissen Grad erkennen kann. Also für Rotmilane, das ist ja hier die Zielart, es ist eben trainiert und da funktioniert die Erkennung auch schon ganz gut.
In Fuchstal ist Identiflight bayernweit zum ersten Mal im Einsatz. Cynthia Tobisch untersucht, ob es wirksam ist und zuverlässig verhindert, dass Rotmilane mit den Rotorblättern kollidieren. Dass die Technik das grundsätzlich leisten kann, ist eigentlich schon bewiesen. Spannend für die Wissenschaftler von der Hochschule Weihenstephan ist hier aber, ob die Technik auch hier im Wald Rotmilane, die zum Beispiel knapp über die Baumkronen fliegen, erkennen kann. Erste Erkenntnisse dazu gibt es schon.
Bei der Rotmilan-Erkennung sind wir auch bei Werten über 90%. Es funktioniert so, dass ich den Ornithologen die Bilder, die Identiflight macht, gebe und die werten dann aus, was war es tatsächlich für ein Vogel. Und da sind wir eben auch bei Raten von über 90%.
Die Wissenschaftlerin will aber herausfinden, ob die Technik nach der Erkennung des Vogels das Windrad auch rechtzeitig abschaltet, damit es keinen tödlichen Zusammenstoß gibt. Bevor die Windräder aufgestellt wurden, hat sie das schon virtuell untersucht. Da kam heraus, bei 80% der Flüge hat das System rechtzeitig ein Signal zum Abschalten gesendet.
20% sind leicht verspätet abgeschaltet. Das heißt, der Vogel befand sich schon innerhalb des virtuellen Abschaltzylinders. Das heißt aber noch lange nicht, dass dieser Vogel dann auch kollidieren würde, sondern er kann ja auch an der Anlage vorbeifliegen oder sie umrunden. Das schauen wir uns jetzt dieses Jahr ganz genau an.
Ob einzelne Tiere tatsächlich erfasst werden könnten, ist bis jetzt noch völlig offen. Klar ist aber auch, Rotmilane fliegen nicht blind auf ein Windrad zu. Andere Studien, die solche sogenannte Antikollisionssysteme untersucht haben, ergeben, dass die Vögel auch ausweichen, die Windräder also meiden. Was im Wald bei Fuchstal genau passiert, selbst wenn die Abschaltung des Windrads etwas verspätet erfolgt, werden die beiden Ornithologen auf dem Beobachtungsturm in den nächsten Monaten beobachten. Daniel Honold will dazu noch keine Prognosen abgeben, aber
ich würde mir wünschen, dass rauskommt, dass die Systeme funktionieren und am Ende, dass das dann, sage ich mal, diesen Konflikt zwischen Windkraft und Artenschutz auch etwas entschärft, also dass wir erneuerbare Energien realisieren können in der Fläche, aber gleichzeitig den Artenschutz stärken und gewissermaßen unsere Natur um uns herum erhalten.
Eine wichtige Frage ist aber auch, wie wirken sich die Abschaltungen auf die Wirtschaftlichkeit der Windräder aus? Der Vorteil des Kamerasystems, die Abschaltungen dauern in der Regel nur 3 Minuten. Eva Schuster arbeitet für die Firma, die in Deutschland das aus den USA stammende System Identiflight vertreibt. Sie verweist auf die Ergebnisse einer neuen Studie aus Brandenburg.
Und diese Studie brachte eben hervor, dass an einem Standort, der sehr viel Flugaktivität aufweist und wirklich, ich glaube, es waren letztlich 3 Seeadlerhorste und 5 Rotmilanhorste. Aber selbst da waren eben die Abschaltzeiten zwischen 1 und 2%.
Und auch Cynthia Tobisch hat schon Erkenntnisse, die die Abschaltungen in Bezug auf wirtschaftliche Einbußen einordnen.
Wir haben gesehen, dass bei relativ niedrigen Windgeschwindigkeiten, so ungefähr 3 bis 6 Meter pro Sekunde, haben wir sehr hohe Flugaktivität und mit höheren Windgeschwindigkeiten wird es dann immer weniger. Also da, wo die Anlagen dann sich auch schnell drehen, haben wir eher geringere Rotmilanaktivität. Es ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht für den Betreiber auch interessant, dass die Hauptaktivitätszeiten nicht in dem Bereich liegen, wo der maximale Energieertrag ist. Wenn sozusagen weniger Energie produziert wird, dann erfolgen auch die meisten Abschaltungen.
2 Jahre läuft das Forschungsprojekt noch. Ende des Sommers könnten die Beobachtungen der Ornithologen schon erste stichhaltige Hinweise liefern, ob Technik neben der richtigen Standortwahl Windräder und Vogelschutz gut in Einklang bringen kann. Landwirt sein und homosexuell, das ist für viele immer noch ein Tabuthema. Steffi Heiß hat einen jungen Biolandwirt in Oberbayern besucht, der offen zu seiner Homosexualität steht. Doch auch für ihn und seine Familie war das kein leichter Weg.
Der Milchviehhof der Knollers liegt idyllisch am Ortsrand von Diesen oberhalb vom Ammersee. Maxi Knoller bewirtschaftet ihn gemeinsam mit seinen Eltern. Mir wird er heute von den Reaktionen rund um sein Coming-out erzählen. Ich bin gespannt, ob auch seine Eltern mit mir reden werden.
Hallo, servus.
Servus.
Schön, die persönlich kennenzulernen, Maxi.
Freut mich auch, dann sieht man sich mal live.
Fangen wir mal damit an, dass wir uns deinen Hof anschauen.
Sehr gerne, drehen wir eine kleine Runde.
Maxi ist 29 Jahre alt, drahtig, 3-Tage-Bart und selbst wenn er nicht lacht, schaut er freundlich. Landwirt sein ist von klein auf sein Traumberuf. Für die Familie steht fest, Maxi wird Hofnachfolger. Alles scheint klar. Bis sein Coming-out die Familie und auch die Hofübernahme ins Wanken bringt.
Kannst du mich mal mitnehmen an den Dog von deinem Coming-out?
Abends haben wir auf den Tierarzt gewartet, meine Mama und ich in der Milchkammer. Und dann habe ich 2 kleine Schnäpse mitgenommen. Und dann habe ich ihr gesagt, hey Mama, komm, ich muss dir was erzählen. Und habe dann gemeint, ja, ich habe jetzt einen festen Freund und bin sozusagen homosexuell. Und dann hat sie gemeint, ach Mensch, hätte ich jetzt gar keinen Schnaps für gebraucht, ist doch toll. Oh. Und dann war sozusagen die erste Hemmschwelle schon mal weg. Und dann habe ich es am gleichen Abend meinem Papa auch noch gesagt. Und da ist natürlich dann eher eine Welt zusammengebrochen, weil da natürlich eine ganz andere Generation und ganz anderer Druck selbst dahinter steht. Was passiert dann mit dem Hof, wenn jetzt halt keine Kinder kommen oder sowas? Und dementsprechend war dann das Ende von der Geschichte nicht so positiv.
Maxi und sein Papa brauchen Abstand voneinander. Das Coming-out belastet ihr Verhältnis sehr. Maxis Papa sieht sein Lebenswerk in Gefahr. Er befürchtet, dass er keine Enkel bekommt und der Hof später nicht weitergegeben wird.
Der Nachteil an der Landwirtschaft, man wohnt und arbeitet halt 24/7 beieinander. Also ich habe natürlich auch am Hof gewohnt und wenn du dann natürlich Probleme mit dem Chef, nenne ich es jetzt einmal, habe, dann wird es halt schwierig mit der Kommunikation. Ja. Ich habe es einfach nicht verstanden, was das Problem ist. Ich bin ja immer noch der Sohn, ich bin immer noch der, der den Hof machen möchte und die Ausbildung gemacht hat.
Was sagt Maxis Papa dazu? Seine Eltern laden mich zum Mittagessen ein. Sein Papa will mich erst mal kennenlernen, bevor er sich entscheidet, ob er ein Interview geben will. Und tatsächlich, Josef Knoller ist bereit, mit mir über das Coming-out von seinem Sohn zu sprechen.
Erzähl mal du, wie ist das für dich damals gewesen, als der Maxi gesagt hat, ich bin homosexuell?
Also momentan war es für mich schon ein Schock. Das muss man schon sagen, gell. Und ich habe schon eine Zeit lang mit mir kämpfen müssen, da, gell, dass ich das ein bisschen verarbeitet gehe. Weil von einem Landwirt haben wir da irgendwas anhören müssen. Und das hat mich dann halt schon zutiefst gepackt.
Was hat der gesagt?
Also was wusst denn du? Du wärst ja nicht Opa, gell. Das hat mich dann halt schon gepackt. Ich meine, es ist gar kein guter Bekannter von mir nur, gell. Aber ich muss sagen, wenn man sowas anhören muss, das ist natürlich schon hart. Aber ich denke mir jetzt, er soll sich um seine eigene Familie kümmern und sich jeder sein eigenes Ding und fertig.
Es ist ja auch nicht gesagt heutzutage, wenn jemand 3, 4 Kinder hat, dass er irgendeiner den Hof machen will. Oder du kannst keine Kinder kriegen oder was auch immer.
Genau. Sowas ist mir halt auch viel im Kopf rumgegangen. Darum habe ich gesagt, warum soll ich mich jetzt wegen dem so aufregen, jetzt eigentlich auch noch, weil der Maxi jetzt so ist. Der Maxi soll das machen so, soll den Hof so machen und er wird das schon richtig machen, so wie er das vorstellt und fertig.
Die Familie hat wieder zusammengefunden. Im Januar hat Maxi offiziell den Hof von seinen Eltern übernommen. Jetzt geht es für ihn dran, die Zukunft seiner eigenen Familie zu gestalten.
Dein Mann und du, ihr habt letztes Jahr geheiratet. Das nächste, was ansteht, ist Hausbau. Und ihr plant mit 2 Kinderzimmer, gell? In einem Haus, hast du mir am Telefon erzählt.
Ja, richtig, genau. Wir planen sie schon mal mit ein und man kann es nie voraussagen, ob es klappt oder nicht, in Richtung Adoption, Pflege oder Leihmutterschaft.
Maxi und seine Familie haben gelernt, was andere denken, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass sie glücklich sind und ihre Zukunft gestalten, wie sie wollen.
Das war's für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Fenske. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz bei BR24.